SWR Kultur am Samstagnachmittag. Haben Sie schon alles für Weihnachten erledigt? Für viele ist ja die Adventszeit vor allem stressig. Zauberhaft ist sie meist nur für Kinder mit all den Lichtern, Düften, Liedern und dem Warten auf das Christkind. Dabei lassen wir uns doch alle gerne be- und verzaubern. Und mit ihm klappt das garantiert. Christoph Demian, Zauberkünstler aus Ingelheim am Rhein. Hallo Herr Demian.
Hallo, grüße Sie.
Warum werden wir eigentlich alle so gerne verzaubert?
Oh, ich glaube, das hat eine Menge Faktoren. Das Staunen ist quasi der Grund, weshalb wir überhaupt vorwärts kommen. Und die Fähigkeit wieder zu entdecken, die uns dann im Älterwerden oder Erwachsenwerden oft abhanden kommt, ist immer ganz schön. Und Kinder haben das noch ganz präsent, während wir Erwachsenen dann eben oftmals sowas wie eine Zaubershow sehen müssen, um uns daran zu erinnern.
Ja, wir werden da wieder zu Kindern. So erlebe ich das zumindest, wenn ich Zauberkünstler wie Sie erlebe. Und am schönsten finde ich es, wenn der Zauberkünstler ganz nah dran ist. Ist diese Close-Up-Zauberei, die Sie ja auch machen, eigentlich schwieriger, als von der Bühne zu agieren?
Schon, also zumindest für den Vorführenden ist es schwieriger, weil die Leute eben ganz nah dran sind und in dem Fall mir ganz genau auf die Finger schauen. Andererseits ist es gleichzeitig so unmittelbar, dass es für mich auch die schönste Form ist, das zu tun, was ich tue, weil ich eben sofort ein Feedback erhalten kann von den Gästen, Zuschauern, während ich auf der Bühne stehe. Und im Theater beispielsweise sieht man oft kaum was, maximal die erste Reihe. Man hört die Leute und man spürt irgendwie dieses Gruppengefühl, aber wenn ich am Tisch zauber, habe ich eben direkt die Reaktion der Gäste und eben dieses Staunen, die offenen Münder, und es ist wunderschön.
Ist Ihnen da denn schon mal jemand auf die Schliche gekommen?
Ganz oft höre ich einen: Mensch, Herr Demian, ich habe ihm ganz genau auf die Finger geschaut und ich habe trotzdem nichts gesehen, wo ich mir dann immer denke, naja, es ist ja mein Beruf, ne? Also es würde ja niemand zu einem Arzt oder Architekten gehen und sagen, Mensch, ich bin ja tatsächlich gesundet oder tatsächlich ist das Haus nicht eingestürzt. Ne? Ich muss das schon so machen, dass die Leute am Ende gar keine Ahnung haben, wie sowas klappen kann und
klar,
verzaubert sind, wenn es gut läuft.
Aber ja, beim Arzt oder Architekten habe ich eine Idee, wie es funktioniert, und bei Ihnen habe ich eigentlich überhaupt keine. Ist es denn mehr die Ablenkung, die entscheidend ist, dass ein Trick funktioniert, oder ist es mehr Ihre Geschicklichkeit?
Eigentlich weder noch. Gut gemachte Zauberkunst ist eigentlich vielmehr eine Lenkung des Blicks, dass die Aufmerksamkeit der Zuschauer immer genau da ist, wo der Vorführende sie braucht, um nachher den Effekt vorzuführen. Das ist jetzt schon zu sehr gefachsimpelt, aber
nee,
tatsächlich spielt Psychologie eine große Rolle. Mhm. Meine Zunft arbeitet da oft mit den sogenannten blinden Flecken, die es nun mal in der Wahrnehmung gibt. Also ein ganz einfaches Beispiel wäre, wenn Dinge sich wiederholen, dann fängt unser Hirn an, das irgendwann auszublenden bei der zweiten Wiederholung, weil mir klar ist, ach, das geht jetzt hoch, kommt wieder runter. Das habe ich schon mal gesehen, so. Das ist eine Art Konditionierung, die da passiert. Also, um es kurz zu fassen, es ist wesentlich komplexer, aber am Ende dann meist wunderschön.
Sie sind ja das ganze Jahr über unterwegs, auf Bühnen aller Art, bei Events aller Art, gerne auch auf Kreuzfahrtschiffen. Ist das Publikum eigentlich immer gleich oder gibt es da große Unterschiede?
Also ich mache da kaum einen Unterschied, auch in den Kunststücken, die ich auswähle für die Shows. Es ist ja auch das Schöne, dass es nämlich mit, finde ich, die einzige Kunstform ist, die es schafft, gesellschaftliche oder Statusunterschiede zu nivellieren. Ich hatte jetzt eine Firmenfeier, 150 Juristen und Juristinnen, und es war dann schön zu merken, dass der Senior-Chef, der die Kanzlei aufgebaut hat, in dem Moment, wo der Effekt passiert, genau gleich ist wie der 19-jährige Praktikant oder die Bürokraft, weil alle genau gleich viel wissen und im Idealfall wieder 5 Jahre alt sind. Und insofern mache ich da keine großen Unterschiede.
Sie brauchen ja aber viel Fingerspitzengefühl, auch im psychologischen Sinne, wenn Sie jemanden auf die Bühne holen, was Sie ja auch machen. Mhm. Weil da sind ja Leute manchmal schwer von Begriff. Und Sie müssen ja dafür sorgen, dass die nicht blöd aussehen, oder?
Genau, also das ist tatsächlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Arbeiten mit Zuschauern und Zuschauerinnen auf der Bühne. Ich habe dann mittlerweile nach über 15 Jahren Berufserfahrung ganz gutes Händchen, wen man denn auf die Bühne holt. Als Beispiel, also die Person, die sich unbedingt meldet und unbedingt will, die eher nicht, weil das ist nämlich der einem die Show stiehlt, der unbedingt eine Bühne braucht. Und die Person, die ganz schüchtern auf den Boden guckt, die holt man auch nicht, weil dann wird es nämlich für alle Beteiligten unangenehm. Und die Leute merken ganz schnell bei mir, dass am Ende der Zuschauer oder die Zuschauerin der Star ist dieser Vorführung, weil ohne ihn oder sie gäbe es mich in dem Moment gar nicht. Das ist vielleicht auch was Interessantes. Also ich kann nicht zu Hause stehen vom Spiegel und eine Münze verschwinden lassen und mir dann denken, wow, wie habe ich das gemacht? Ne? Also es bedarf des Zuschauers und erst dann kann die Magie entstehen.
Ihr aktuelles Programm heißt ja 7, wegen der magischen Zahl nehme ich an. Schlägt sich diese Zahl dann in der Show auch in ganz vielen Punkten wieder?
Es klärt sich im Laufe des Abends, aber es hat unter anderem was damit zu tun, dass ich meinen ersten Zauberkünstler erlebt habe und dann so begeistert nach Hause kam, bin ich in die Anna Segers Buchhandlung und habe alle 7 Bücher, die es damals gab, über die Zauberkunst mir ausgeliehen und habe die, glaube ich, auch ein paar Jahre nicht zurückgegeben, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand anderes diese Kunststücke liest. Da war ich dann geizig mit dem Wissen. Und es gibt noch mehr Gründe, warum es 7 heißt, aber da möchte ich gerne noch ein bisschen was offen lassen für die Menschen, die das dann eventuell sehen werden.
Wir sprechen gleich weiter, aber erstmal hören wir Ihren Musikwunsch. Den haben ja all unsere prominenten Gesprächsgäste frei. Bei Ihnen ist es ein Titel von Sting, Shape of My Heart. Warum gerade der?
Das Lied hat sehr viel mit dem zu tun, was ich mache. Also es geht um ein Kartenspiel und all die Kartenwerte werden quasi personifiziert und es ist ein sehr magischer Text. Das Lied spielt auch eine Rolle in einem meiner Programme, da zauber ich zu dem Titel und warum ich mich jetzt fürs Ding entschieden habe, hat vor allem den Grund aktuell, dass ich jetzt so mit einigen Jahren auf der Bühne ein bisschen auf der Suche bin, immer nach Künstlern und Künstlerinnen, bei denen ich weiß, dass die im Alter auch noch funktionieren oder in sich stimmig sind. Und leider ganz viele Beispiele gefunden habe von Kollegen, die ich erst toll fand und dann gemerkt habe, oh, ich möchte nicht tauschen. Ne? Also da sind ganz viele Sachen in Disbalance. Und Sting ist für mich so eines der wenigen Beispiele von Künstlern, die nicht sich selbst, ihren Körper und ihren Geist irgendwie ruiniert haben auf Bühnen und dessen Ego auch noch in Balance ist. Ne? Und deshalb finde ich Sting einen ganz tollen Menschen und Künstler und schätze seine Musik sehr.
Kann ich alles unterschreiben, was Sie gesagt haben. Und dann freuen wir uns jetzt gemeinsam auf Shape of My Heart von Sting. Sting mit Shape of My Heart, der Musikwunsch von unserem prominenten Gast in SWR Kultur am Samstagnachmittag, dem Zauberer Christoph Demian. Ihr Vater war Opernsänger, ihre Mutter ist Maskenbildnerin am Theater. Das heißt, sie sind praktisch hinter der Bühne groß geworden. Wollten sie dann auch unbedingt vor den Vorhang?
Also ursprünglich bin ich durch meine Eltern in die Musik so ein bisschen sanft hineingeschubst worden mit musikalischer Früherziehung, mit Domchor, mit Konzerten bei Jugend musiziert und dann habe ich irgendwann einen Zauberkünstler gesehen und war da so fasziniert, dass ich eben die Seiten gewechselt habe. Und hinzu kommt auch, dass wenn man dann klassische Musik vor allem spielt, gar nicht so guten Anklang fand, glaube ich, bei meinen MitschülerInnen und die Zauberei dann doch leichteren Zugang findet zu allen, nämlich, ne?
Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie dann ganz viele Bücher über Zauberei ausgeliehen haben. Aber nur aus Büchern kann man das ja wahrscheinlich nicht lernen. Was war dann Ihre Zauberschule?
Die meisten Kollegen und Kolleginnen, die haben tatsächlich auch mit Büchern angefangen. Wenn ich heute so mit denen spreche, die jüngere Generation mittlerweile dann auch schon mit Videos. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht oder war gerade so in den Anfängen. Genau, und dann habe ich so vor mich hingezaubert und irgendwann hat ein Bekannter mir verraten, dass es wohl einen Zauberkünstler in Wiesbaden gibt. Dann bin ich quasi dorthin gepilgert, habe sehr lange, glaube ich, den genervt und mit E-Mails bombardiert, bis er mal gesagt hat, ja gut, dann zeig doch mal, was du schon kannst. Und dann bin ich eingetreten in den Magischen Zirkel. Das ist der Dachverband von Berufs- und Amateurzauberkünstlern. Und da lernt man dann wirklich von Kollegen und da gibt es Fachkongresse und Fortbildungen und das ist sehr nerdig auch, wie man auf Neudeutsch sagt zum Teil. Also ich fahre jetzt auf eine Fortbildung, da spricht jemand nur über die Magie mit Münzen. Untereinander verraten wir uns natürlich auch die Sachen, besprechen die und führen so ein bisschen Regie bei den anderen.
Ihre Eltern waren erstmal gar nicht begeistert vom Zaubern als Brotberuf. Sie und ihr Bruder haben beide ordentlich studiert. Er ist auch tatsächlich Jurist geworden. Sie haben Philosophie studiert und nebenbei sich das Studium ein bisschen mit Tischzauberei verdient. Wie viel Philosophie bekommen wir denn in Ihren Shows?
Vielleicht noch zunächst, ich habe das nie verstanden, weshalb meine Eltern so erpicht waren, dass wir beide ein Studium machen. Ich habe immer gesagt, na, ihr seid doch beide Künstler, wie kann das denn sein? Aus heutiger Sicht bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Und ja, genau, mein Bruder ist tatsächlich das schwarze Schaf der Familie. Der ist Jurist geworden Und ehrlicherweise sind wir alle verdammt stolz auf ihn und er hat ein schönes, geregeltes Leben. Ich finde, Kunst darf nie belehrend sein oder irgendwie mit einem Zeigefinger daherkommen, aber zwischen den Zeilen steckt ganz viel Haltung, was ja auch in dem Wort Unterhaltung steckt. Und diejenigen, die fürs Zaubern kommen, die sind am Ende glücklich und werden da bedient, aber für alle anderen passiert da eben noch ein bisschen mehr. Es gibt auch ganz viele poetische Momente und eben philosophische Momente innerhalb des Programms.
Ja. Sie haben ja auch Sozialkritik in Ihrem Programm. Sie nennen das Fair-Zaubern. Was heißt das dann?
Im Laufe der Jahre, ich habe sehr klassisch gezaubert am Anfang, ist mir aufgefallen, dass ich die Dinge, die ich schön und interessant finde, auch mit auf die Bühne nehmen kann. Und dann habe ich irgendwann erkannt, ich kann, darf und sollte das vielleicht auch nutzen, diese Bühne, diese Plattform, um die Gedanken, die ich mir mache, dort vielleicht auch kundzutun. Und alles Weitere muss man dann, glaube ich, erlebt haben. Das ist schwer jetzt so in einem Interview wiederzugeben.
Reillusionieren ist ein anderes schönes Wortspiel, das Sie benutzen. Das spielt wahrscheinlich dann auch eine große Rolle in Ihrem neuen Programm, das im März startet. Der Trug scheint. Das passt ja zu unserer fake-gewohnten Welt. Ist es eigentlich schwierig, da Leute überhaupt noch so zu verblüffen und mit Magie zu beglücken, weil wir ja sowieso eigentlich nichts mehr glauben können?
Ich finde eher, es führt dazu, dass wir Menschen oft sehr schnell desillusioniert sind. Das heißt, viele Dinge, an die man geglaubt hat, sind plötzlich in Frage zu stellen. Und da ist die Zauberkunst ein ganz schöner Weg, zu sagen, hey, was ist denn, wenn ich kurz mal alles auf Null setze und im schönsten Sinne die Möglichkeit habe, alles nochmal zu hinterfragen, um mir dann vielleicht meine Wahrheit wieder aufzubauen. Und bei dem neuen Programm, der Trug scheint, geht es vor allem darum, dass wir oft getäuscht werden und dass mein Fach, habe ich herausgefunden, das zwar zu Unterhaltungszwecken macht, aber ähnliche Techniken angewendet werden in anderen Lebensbereichen und da meint es das Gegenüber vielleicht nicht so gut mit uns. Und da ist es sogar so, dass die Leute rausgehen und am Ende eventuell die Chance haben zu sagen, hey, ich kann jetzt vermeiden, getäuscht zu werden, weil ich ein bisschen mehr darüber weiß.
Sie sind auch immer wieder beim Magic Slam in Wiesbaden. Da treten Zauberer gegeneinander an und das Publikum entscheidet, wer der oder die Beste war. Sind da eigentlich auch Zauberinnen dabei? Ich kenne komischerweise nur Zauberer. Ist das ein Männerberuf?
Es sind Zauberinnen dabei, da bin ich auch immer sehr dahinter. In der neuen Generation gibt es eine ganze Menge toller Kolleginnen. Diejenigen, die in meinem Alter sind oder noch älter, da gab es wirklich sehr, sehr wenige Zauberkünstlerinnen. Ich glaube, es liegt daran, dass die Grundmotivation, überhaupt zaubern zu beginnen, dieses Aufmerksamkeitsbedürfnis vielleicht oder das Bedürfnis, was zu können, was andere erstaunt, dass Frauen das zum Glück nicht haben, diesen unangenehmen Anteil, den wir Männer dann doch auch haben. Deswegen treibt die vielleicht nicht so oft Richtung Zauberkunst, was schade ist, weil die Kolleginnen, die es gibt, sind einfach großartig.
Sie sind ja seit 7 Jahren auch Gastgeber der Late-Night-Comedy Poesie und Wahnsinn im Mainzer Unterhaus. Was passiert da?
Ach, das ist ein sehr schönes Projekt, was seit 2018 existiert. Und die Ursprungsidee war, dass ich doch sehr viel rumkomme und ganz viele Leute treffe, die großartige Dinge können, diese Menschen nach Mainz zu holen. Also Tänzerinnen vom Staatstheater, einen Clown aus New York, einen Flamenco-Gitarristen aus Sevilla. Meist ist es so, dass ich einen Act aus dem Bereich Musik, einen aus dem Bereich Comedy, / Poetry Slam, also irgendwie was mit Wort, und ein X, also X könnten Zauberkollegen sein, es könnten Artisten, Akrobaten sein. Und dann machen wir so eine Art kleines Varieté im Mainzer Unterhaus. Und das ist wirklich immer sehr, sehr schön. Und immer so, dass ich am liebsten nach der Moderation mich hinter das Publikum stelle und selbst zum Zuschauer werden möchte.
Das kann ich mir vorstellen. Der Zauberkünstler Christoph Demian in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Morgen Abend spielt er im Mainzer Unterhaus zum letzten Mal sein Programm 7. Am 1. Februar präsentiert er dann dort die nächste Ausgabe von Poesie und Wahnsinn. Und ab März startet sein neues Programm Der Trug scheint. Vielen Dank, zauberhafte Weihnachten und ein magisches neues Jahr.
Vielen Dank für Sie auch.